Bilder einer Überwachungskamera zeigen das Verbrechen. Unerbittlich schlägt und tritt eine Gruppe Männer auf einen am Boden liegenden Jugendlichen ein. Es ist der 2. Juni 2013, kurz vor Mitternacht. Ali Ismail Korkmaz, 19 Jahre alt, kam gerade von einer Demo, als er in einer Seitengasse auf seine Peiniger trifft. Unter ihnen 4 Polizisten. Der Frühsommer 2013 ist die Zeit der sogenannten Gezi-Proteste. In Istanbul und anderen Orten der Türkei protestieren damals wochenlang Millionen Menschen. Auch in der zentralanatolischen Universitätsstadt Eskişehir. Dort studiert Ali Ismail Korkmaz Englisch auf Lehramt. Am Tag nach der Prügelattacke fällt er ins Koma. 38 Tage später stirbt er. Ali Ismail ist einer von mindestens 7 Menschen, die während der Gezi-Proteste getötet wurden.
Ali Ismail artık.
Für uns ist Ali Ismail jetzt wie ein Traum, wie ein Märchenheld, ein Romanheld oder ein Superheld. Jemand, der unser Leben berührt, den wir als Vorbild nehmen, dessen Geschichten wir anhören. Es ist schwer, das so zu beschreiben, aber ab einem gewissen Punkt hat man wirklich dieses Gefühl. Das Erzählen von Geschichten eines Volkshelden fällt einem nicht so schwer. Im Gegenteil, man weiß, dass es Menschen Kraft gibt und ihre Stimmung verbessert.
Moral verdiğini bilirsiniz,
sagt Gürkan Korkmaz. Er ist der Bruder von Ali Ismail Korkmaz. Zusammen mit seiner Mutter und vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bewahrt er das öffentliche Andenken an seinen Bruder. Warum und in welcher Form, das erzählen wir in diesem Podcast. Das Vermächtnis des Ali Ismail Korkmaz ist die erste von 2 Folgen des Böll-Spezials Gezi und die Folgen. Sie basiert auf dem Festival Gezi 10 Years After des Berliner Gorki-Theaters, unterstützt von der Heinrich-Böll-Stiftung. In diesem Podcast schauen wir auf das viel zu kurze Leben eines jungen Mannes, dessen Leben und dessen Hoffen stellvertretend steht für die Generation Gezi. Mein Name ist Heiko Kräft. Schön, dass du dabei bist.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Glauben Sie mir, wenn ich über Ali Ismail spreche, geht es mir besser. Denn er hat uns viele schöne Dinge hinterlassen. Vom Tag seiner Geburt bis zu seinem 19. Lebensjahr war Ali Ismail ein sehr friedliches, sehr kluges und sehr reifes Kind.
Sagt Emel Korkmaz. Sie ist die Mutter von Ali Ismail. Auch 10 Jahre nach dem furchtbaren Ereignis ist ihre Trauer spürbar.
Möge Gott Eltern solchen Schmerz ersparen. Man spürt diesen Schmerz von Tag zu Tag stärker. Eine Mutter spürt das Fehlen ihres Sohnes immer mehr und es schmerzt immer mehr. Natürlich wünschte ich mir nach einer Weile, er wäre nicht hingegangen.
Doch trotz ihres Verlustschmerzes, Emel Korkmaz versteht die Motive ihres Sohnes, kann nachvollziehen, warum er an diesem verhängnisvollen 2. Juni in Eskişehir demonstrierte.
Ali Ismail ging auf die Straße, um die Welt besser zu machen. Doch es tut mir sehr weh, denn er wurde auf eine Weise ermordet, die er nicht verdiente. Er war immer gegen Gewalt.
Gewaltfrei, fantasievoll, entschlossen. So war Ali Ismail. So waren zunächst auch die Gezi-Proteste. Sie entzündeten sich im Mai 2013 an einem geplanten Bauprojekt in Istanbul. Der Gezi-Park, ganz in der Nähe des Taksim-Platzes, sollte einem Einkaufszentrum weichen. Statt grüner Lunge im dicht besiedelten Stadtbezirk eine Shopping-Mall mit historisierender Fassade einer osmanischen Kaserne? Als die ersten Bagger anrollen, stellen sich Einzelne entgegen. Schnell wird daraus eine der größten Massenproteste der jüngsten Geschichte der Türkei. Vor allem junge Menschen demonstrieren. Es geht um mehr als den knapp 4 Hektar großen Park, erinnert sich Gürkan Korkmaz.
Tatsächlich war Gezi eine Rebellion gegen die Situation im Land, die die Grenzen austestete. Es ging um das Regime der Verbote, der Einschränkungen und der Eingriffe. Es war eine Rebellion dagegen.
Gezi ist eine Rebellion, die sich auch aus Hoffnungslosigkeit speist. Junge Menschen ohne wirtschaftliche Perspektive, die Frauenbewegung, die gegen patriarchale Verhältnisse mobilisiert, die im gesellschaftlichen Abseits stehende LGBTQI+-Community, marginalisierte Minderheiten wie Kurdinnen und Kurden, Alevitinnen und Aleviten, sie alle vereinen sich bei den Gezi-Protesten, erleben, dass sie ein gemeinsames Anliegen haben. Sie wollen gehört und ernst genommen werden. Es ist ein vereinender Moment der Zivilgesellschaft der Türkei. Gezi entwickelt sich schnell zum zivilgesellschaftlichen Protest gegen den damals schon zunehmend autoritär regierenden Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Statt auf die Protestierenden einzugehen, räumt die Polizei den Taksim-Platz gewaltsam. Der Traum von einer anderen Türkei. Er bleibt bis heute ein Traum. Auch Ali İsmail Korkmaz hatte ihn. Und er unternahm schon früh etwas, um ihn zu verwirklichen. Erinnert sich sein Bruder Gürkan.
Als er 17 war, er war zu der Zeit auf dem Gymnasium, gründete er eine Gruppe, die sich Jugend für die Gesellschaft nannte. Er versammelte seine Mitschüler und sagte, wir sind jung, wir haben Energie. Er hat es damals so aufgeschrieben. Wir haben Energie, also lasst uns einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Lasst uns etwas tun, anstatt einfach nur herumzustehen.
Vom politisch interessierten Schüler zu einer Symbolfigur der Gezi-Proteste. Die Geschichte von Ali İsmail Korkmaz ist besser zu verstehen, wenn man auch die Geschichte seiner Familie kennt. Familie Korkmaz lebt in der Nähe von Antakya, im Süden des Landes, nahe der syrischen Grenze. Sie gehören zur religiösen Minderheit der Aleviten.
Als meine Mutter mit mir schwanger war, starb meine Schwester. Nach der Geburt gaben sie mir den Personalausweis von ihr. Im Alter von 13 Jahren gingen wir nach Österreich, aber im Ausweis war ich 17. Deshalb konnte ich die Schule nicht fortsetzen. 5 Jahre blieb ich dort.
Erinnert sich Emel Korkmaz. Sie lernt ihren späteren Mann kennen. Beide heiraten, kehren in die Türkei zurück. Eine Umstellung und Herausforderung.
3 Monate nach unserer Heirat ging mein Mann wieder ins Ausland. Er war schon zuvor im Ausland in Saudi-Arabien. Dann bekamen wir Kinder. Wenn man aus, wie man so sagt, Europa in ein Dorf kommt, trägt man eine große Verantwortung. Ich hatte zum Beispiel vorher nichts zu tun gehabt mit Kühen oder mit Gartenarbeit. Ich hatte nie Wäsche mit der Hand gewaschen. Aber nach der Heirat musste ich all diese Dinge tun.
Sie sei mit ihrem Leben zufrieden gewesen, erzählt Emel Korkmaz.
Mein Mann ist der beste Mensch der Welt. Ich habe Glück in dieser Hinsicht. Anfangs hatten wir Auseinandersetzungen, aber er ist ein sehr guter Mensch. Wir hatten ein sehr glückliches Leben. Ich meine, mein Mann war immer im Ausland. Wir lebten auf dem Dorf. Ich habe so viele Schwierigkeiten bekämpft und überwunden. Ich habe die Kinder allein aufgezogen. Ihr Vater hat sie natürlich auch unterstützt, aber eher finanziell. Er kam jedes Jahr für 2-3 Monate für den Urlaub. Dann ging er wieder.
In den langen Zeiten der Abwesenheit ihres Mannes ist Emel Korkmaz für alles allein verantwortlich. Sie ist eine starke Frau, trägt die hohe Belastung, so wie viele Frauen ihrer Generation, deren Männer aus wirtschaftlichen Gründen fernab der Heimat arbeiten müssen.
Ali İsmail war mein 4. Kind, das jüngste. Wir hatten ein schönes Leben. Wir waren glücklich. Ich war Mutter, Vater, Freundin. Sie erzählten mir alles. Sie hatten keine Geheimnisse. Ich muss sagen, dass ich sehr glücklich darüber bin. Ich hatte Glück. Die Kinder haben mich nie ermüdet, nie ausgelaugt. Bis zu dem Tag, an dem Ali İsmail... Wir hatten ein sehr schönes Leben, aber leider hat sich nach dem 2. Juni alles geändert. Vom Glück ist nichts mehr übrig.
Das Schicksal von Ali İsmail berührt damals wie heute viele Menschen. Als er nach 38 Tagen im Koma stirbt, verbreitet sich diese Nachricht schnell. Über soziale Medien werden Clips der verzweifelten Mutter geteilt. Tausende kommen zum Krankenhaus. Tausende sind bei seiner Beerdigung dabei. Es gibt Anteilsbekundungen aus dem ganzen Land. Anrufe, Briefe, Aktionen in Fußballstadien, erinnert sich Gürkan Korkmaz. Selbst im fernen Istanbul.
Er war selbst nie im Fenerbahçe-Stadion. Aber Millionen Fans riefen dort seinen Namen. Monatelang. Bei jedem Basketballspiel und Fenerbahçe-Spiel war das Stadion erfüllt mit dem Gesang Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe unzerstörbar.
Auch Künstlerinnen und Künstler solidarisieren sich.
Pink Floyd çok severdi.
Er liebte Pink Floyd. Er war nie auf einem Pink Floyd-Konzert, aber bei einem Pink Floyd-Konzert wurde sein Bild projiziert. Wenn ich ihm zu seinen Lebzeiten gesagt hätte, dein Bild wird bei einem Pink Floyd-Konzert projiziert, er hätte mich ausgelacht.
Doch all die Anteilnahme kann den Bruder, den Sohn, nicht ersetzen. Für Emel Korkmaz sind es damals die schlimmsten Tage ihres Lebens. Trauer, Wut, Verzweiflung, Apathie. Es sind starke, auch gegensätzliche Gefühle, die die Mutter lange plagen. 8 Monate nach der Prügelattacke kommt es zum Prozess. Er findet nicht in Eskişehir statt, sondern im mehr als 500 Kilometer entfernten Kayseri. Rund 2000 Polizisten sind im Einsatz. Sie sollen Proteste verhindern. Doch die türkische Zivilgesellschaft lässt sich nicht einschüchtern. 300 Anwälte begleiten die Familie zum Prozess. Im Gerichtssaal hält Emel Kokmaz den Angeklagten ein gerahmtes Bild ihres Sohnes entgegen. Es kostet sie viel Kraft, doch sie möchte, dass die Täter ihren Sohn ansehen. Sie ergreift das Wort, fordert vom Richter einen rechtsstaatlichen Prozess und sie spricht vom Stolz auf ihren Sohn.
Die Mörder sitzen da. Vor ihnen stehen die Polizei, die Gendarmerie, die Soldaten. Ich habe gesagt, schafft mir die Soldaten aus dem Weg. Ich habe mein Kind und meine Kinder mit diesen sauberen, unschuldigen Händen aufgezogen. Ich würde diese Mörder niemals anfassen.
Das Urteil ist ein Schock für die Familie. Statt lebenslänglich wegen Mordes werden relativ geringe Strafen wegen Körperverletzung verhängt. Der Haupttäter, ein Polizist, wird zu 10 Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Ein anderer Polizist zu 10 Jahren, 2 weitere freigesprochen. Die beteiligten Zivilisten erhalten je 6 Jahre und 8 Monate Gefängnis. Vor dem Gerichtsgebäude wendet sich Emel Kokmaz an die Öffentlichkeit, beklagt das milde Urteil. Was der Staatsgewalt im Gericht nicht gelingt, demonstriert sie direkt davor. Härte. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Tränengas ein, um Proteste gegen das Urteil zu verhindern. Für Gürkan Kokmaz, Bruder von Ali İsmail, sind nicht nur die relativ geringen Strafen skandalös. Der studierte Jurist und Anwalt beklagt auch die vorzeitige Entlassung des Haupttäters.
4 Bäcker, 4 Polizisten, die einen 19-jährigen Jungen auf der Straße zu Tode prügeln. Der mit der schwersten Strafe hat 3 Jahre abgesessen und wurde freigelassen. Und das Verfassungsgericht hat es bestätigt. Jetzt liegt der Fall beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Der Tod ihres Sohnes, seines Bruders. Die geringen Strafen für die Täter. Familie Korkmaz hätte Grund, verbittert oder wütend zu sein.
Wut schadet dem Menschen. Ich sehe es so. Wenn sie wütend sind, schaden sie sowohl ihrem Gegenüber als auch sich selbst.
Sagt Emel Kokmaz. Statt sich destruktiver Wut hinzugeben, entschied sie sich dafür, etwas Gutes zu tun. Ganz im Sinne ihres ermordeten Sohnes. Sie kämpfe dafür, dass Mütter nicht länger um das Leben, das Wohlbefinden ihrer Kinder fürchten müssen.
Um Ali İsmail am Leben zu halten, um gute Dinge zu tun, müssen wir stark sein. Wir müssen aufrecht stehen. Wir müssen für Frieden stehen. Ich gehöre zu denen, die glauben, dass es nötig ist, dieses Kind am Leben zu halten. Nicht mit Wut und Flüchen, nicht Gewalt mit Gewalt beantworten, sondern mit guten Dingen. Guten Dingen. Und das versuche ich zu tun.
Das Mittel ihrer Wahl, eine Stiftung. Auch Bruder Gürkan Korkmaz arbeitet mit.
Wir wollen Ali İsmail nicht durch die Art seines Todes gedenken, sondern durch die Art und Weise, wie er lebte. Das war unser Ausgangspunkt. Eigentlich haben nicht wir diese Stiftung gegründet. Es war eine Initiative, die Ali İsmail zu Lebzeiten ohne Satzung, ohne Unterschriften, ohne Dokumente aufbaute. Wir haben nur überlegt, wie wir das vorantreiben können und haben es institutionalisiert. Würde Ali İsmail noch leben, hätte er es sowieso getan.
Die Stiftung sei die Fortsetzung von Ali İsmails Jugend für die Gesellschaft, das er als 17-jähriger Schüler startete, mit dem er sich für sein soziales Umfeld engagierte. Was mit dem Säubern des Schulgartens anfing, entwickelte sich schnell zu einem umfassenderen Projekt. Ali İsmail und seine Freunde unterstützten ein Pflegeheim, sammelten für behinderte Menschen, wurden Lesepaten für Grundschüler, schickten Bücher und Kleidung an Dorfschulen mit eingeschränkter Mobilität. Diesem Engagement des 2013 so brutal ermordeten Ali İsmail Kokmaz sieht sich die Stiftung verpflichtet. Sie tritt ein für eine gleichberechtigte, freie Gesellschaft und fördert Aktivitäten junger Menschen, die Vorurteile überwinden. Es geht ihr darum, junge Menschen zu partizipativen, sozial engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen.
Ali İsmail Korkmaz Vakfı.
Başkalarının eğitimi yarım kalmasın diye öğrencilere burs veriyoruz.
Wir vergeben Stipendien an Studierende. Angefangen haben wir mit 40. Jetzt vergeben wir mehr als 300 Studierenden Stipendien. Diese gelten für die gesamte Dauer ihrer Ausbildung. Wir haben auch ein Jugendzentrum im Zentrum von Antakya, oder besser gesagt hatten. Es ist leider beim Erdbeben eingestürzt. Es hatte eine Bibliothek und Studiensäle. Die Jugendlichen konnten hingehen, dort Aktivitäten organisieren, Meetings haben, sich treffen, Bücher aus der Bibliothek nutzen und auch lernen. Leider wurde unsere Bibliothek zerstört. Das Zentrum der Stiftung wurde zerstört.
Doch aufgeben komme nicht in Frage. Etwa 59.000 Menschen der Region starben infolge des verheerenden Erdbebens im Februar 2023. Antakya lag in dessen Epizentrum.
Wir haben jetzt mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir errichten ein neues Zentrum für die Stiftung, haben mit den Arbeiten dafür angefangen und starten auch neue Projekte. In zwei Regionen bauen wir Container-Jugendzentren auf und wir werden die regionalen Aktivitäten wieder aufnehmen. Wir haben ein Stipendienprogramm für junge KünstlerInnen, für künstlerische Projekte. Das sind Stipendien für junge Menschen, die ein Projekt haben, aber wirtschaftliche Unterstützung brauchen, um es zu realisieren. Und wir haben das Programm Traumbotschafter. Traumbotschafter sind eigentlich BotschafterInnen von den Träumen von Ali Ismail.
Das Geld für die Stiftung sammelt Familie Kokmaz durch Spendenaktionen ein.
Wir veranstalten Gedenkkonzerte zum Jahrestag seines Todes und zum Geburtstag. Sie haben den Charakter eines Festivals und sind sehr gut besucht. Die Beteiligung ist sehr hoch. Am Geburtstag von Ali Ismail gibt es den Hatay-Friedenslauf, ein Stadtlauf, 10 Kilometer lang.
Immer mit dabei Emel Kokmaz, Anne Emel, Mutter Emel. Sie ist so etwas wie die Seele der Stiftung. Sie motiviert, herzt, verströmt Hoffnung. In Istanbul, wo sie beim Marathon Geld für die Stiftung sammelt. In Antakya, wo sie für alle Ansprechpartnerin ist. In Berlin, wo sie beim Gezi-Festival im Gorki-Theater die Erinnerung an den demokratischen Aufbruch der Türkei vor 10 Jahren wachhält. Sie teilt die Erfahrungen ihres Lebens. Ein Leben mit Entbehrungen und Schmerz, weil ihr jüngster Sohn durch sinnlose politische Gewalt starb. Es ist aber auch ein Leben voller Glück und Hoffnung, in dem sie ihren Verlustschmerz, ihrer Wut nicht erlag, sondern verwandelte in ein positives, aktives Eintreten für eine bessere Türkei. Emel Kokmaz engagiert sich aus Sorge und Fürsorge um die Zukunft der jungen Generation. Aus Sorge und Fürsorge um ihre Enkelkinder.
Wie kann dieses Kind erfolgreich sein? Wie kann es seine Zukunft aufbauen? Wie werden wir die Zukunft schaffen? Ich möchte nicht sagen, dass es für unsere Jugend nur Verzweiflung gibt. Ich möchte glauben, dass es Hoffnung gibt. Wir haben immer geglaubt, dass sich etwas ändern wird. Doch es ist nicht geschehen. Es klappt nicht. Wie Gürkan habe ich auch Angst und bin wütend, bin empört. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich meine, zum Beispiel Oktay, Ali Ismails Cousin. Er hat auch Englisch auf Lehramt studiert. Er hat sich auf die öffentliche Personalauswahlprüfung vorbereitet. Doch da stimmte etwas nicht. Es gab einen Betrugsskandal. Die Prüfung wurde abgesagt. Dann gab es das Erdbeben. Der Junge konnte die Prüfung nicht wiederholen. Er ging nach Amerika, weil er keine Zukunft sah. Nein, unsere jungen Leute haben wirklich keine Zukunft. Darüber sind wir sehr besorgt.
Das war die erste Folge unseres zweiteiligen Böll-Spezials Gezi und die Folgen. In der zweiten Episode geht es um die LGBTQI+-Community der Türkei. Wir schauen auf die aktuellen Lebensumstände, Diskriminierungen und Gewalt im verstärkt autoritären System. Und wir schauen auf die Geschichte der LGBTIQ+-Bewegung. Ihr findet die Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Das gilt natürlich auch für alle anderen spannenden Podcast-Angebote der Heinrich-Böll-Stiftung. Du hast Kritik oder Anregung? Schreib uns eine Mail an podcast@böll.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Heiko Kreft, vielen Dank für dein Interesse. Bis gleich bei Folge 2.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.